Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Früchtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich darf euch heute wieder mal ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge hier begrüßen. Und beim heutigen Zaungeplauder haben wir die liebe Tanja zu Gast, die in Berlin gärtnert und auf ihrem Instagram-Kanal darüber berichtet. Und mehr über sie will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, sondern heiße dich ganz herzlich willkommen, liebe Tanja. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo. Freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Wir starten ja immer so ein bisschen mit einer kleinen Vorstellung. Also würde ich direkt zu Anfang mal das Wort an dich übergeben. Also wer bist du eigentlich? Erzähl doch gerne mal ein bisschen über dich. Wie ist so dein Bezug zum Thema Gärtnern? Wo gärtnerst du? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich bin, wie gesagt, Tanja, bin 41, habe zwei Kinder, bin verheiratet, ganz spießig, alles läuft glatt und wir haben einen Schrebergarten. Den bewirtschaften wir nicht so spießig, sondern, oder nicht so allgemein spießig, sondern naturnah. Und der Bezug zum Gärtnern, der hat sich ein bisschen durch die Vergangenheit, durch das eigene Leben irgendwie ins jetzige Leben gerufen. Als Kind hatte ich dann halt mein Möhrenbeet und mein Radieschenbeet im Schrebergarten meiner Mutter. Aber hat jetzt nie so großartig Interesse, als Erwachsener einen Garten zu haben. Das hat sich schlagartig geändert, als ich das zweite Mal Mutter wurde und zwei Kinder mit 5 Jahren Altersunterschied an einen Tisch bekommen musste. Und da sind wir hier fußläufig die Kolonien abgelaufen und haben uns auf die Warteliste setzen lassen. Also direkt quasi.
Wie lange habt ihr da gewartet? Dann in den Großstädten?
Ja, das ist krass. Ja, wir haben schwierig. Auch wirklich unser Glück zu schätzen gewusst, als wir hinterher auch in der Kolonie Menschen trafen, die uns erzählten, sie hätten 7 Jahre, 10 Jahre auf ihren Garten gewartet. Wir haben uns einfach nur eintragen lassen, weil wir irgendwie einen großen Platz haben wollten, gar nicht mit dem Hintergedanken der Selbstversorgung oder so. Und haben nur 2 Jahre gewartet. Das ist fast ein bisschen unfair, aber sie wollten gerne einen der größten Gärten der Kolonie an eine Familie geben, die mindestens 2 Kinder hat. Und das war dann halt unser Glück. Der wurde auch nicht geteilt.
Wie groß ist dein Garten? Also magst du den mal so ein bisschen beschreiben, damit man sich vorstellen kann, wie der so aussieht?
Ja, klar. Also der ist erstmal 450 Quadratmeter groß. Kein Schlauch, also auch kein Quadrat, aber so ein gutes, großzügiges Rechteck. Und eingeteilt in einen Gemüseacker, was hat der denn eigentlich? 13, so 40 Quadratmeter hat der. Und ansonsten haben wir halt dann hinten die ganze Beeren-Naschecke und ein wildes Allerlei, wo alles wachsen darf. Also es macht bestimmt auch noch mal ein Viertel des Gartens aus, direkt am Anfang des Zaunes, auf das man erstmal blickt mit Bäumen, Pflaumenbaum, Apfelbaum, Kirschbaum, also alles alte Bäume. Wir haben nur den Kirschbaum neu gesetzt. Und dann haben wir eine Terrasse uns wir haben unser Haus abgerissen, was wir übernommen hatten, und ein neues gebaut. Und das haben wir so platziert, dass wir dann rechts und links auch nochmal separate Räume haben im hinteren Teil des Gartens. Also ich würde sagen, der Garten hat einfach 5 Räume und eine Laube.
Aber das heißt, ihr habt schon einiges verändert. Ihr habt den jetzt nicht übernommen und viel so gelassen, sondern einiges
angepasst. Ja, alles. Also eigentlich alles. Wir haben jetzt keinen total verwilderten Garten übernommen, bei dem wir erstmal irgendwie, keine Ahnung, 400 Quadratmeter Brombeeren entfernen mussten oder so, sondern der war sehr geradlinig und nackt angelegt mit jahrzehntelang gewachsenem wilden Wein als Sichtschutzhecken, bloß keiner raufschauen. Das haben wir alles abgerissen, das hat über ein Jahr gedauert. Aber sonst haben wir alles neu gepflanzt und gemacht und gebaut und so. Also sieht überhaupt nicht mehr so aus.
Und dann ging es so richtig los mit dem Gärtnern. Wie hast du das denn alles so gelernt? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Werdegänge, sage ich mal, unter Gärtnerinnen. Die lernen das manchmal von Oma, Opa. Manchmal fängt man erst mit 50 an. Wie ist das denn bei dir gewesen?
Also ich habe gar keine Ahnung gehabt von irgendetwas und wollte mich dann so rantasten. Und ich glaube, Also ich habe nichts mit auf den Weg bekommen, wie man was irgendwie macht, sondern das erste Jahr habe ich mich versucht, erstmal zu orientieren, was ist da überhaupt, was wächst da überhaupt. Wir haben den am Mai bekommen, den Garten. Da weiß man ja jetzt, da sieht man noch gar nicht, was in ihm schlummert sozusagen. Und somit haben wir erstmal geschaut und beobachtet. Und in der Zwischenzeit habe ich mich angefangen, mit dem Gemüse zu befassen. Und das habe ich alles übers Lesen. Alles über Bücher, übers Lesen, mich da reingearbeitet. Und immer geleitet vom Pragmatismus. Also ist ja dann schon recht kompliziert, wenn man dann das richtig machen möchte und Fruchtfolge und Mischkultur und sowas mit einbauen möchte. Und da habe ich versucht, einen Weg für uns zu finden, der mich trotzdem noch Mutter und Ehefrau sein lässt und mich nicht nur über dem Acker hängen lässt. Und da sind wir dann halt auf unsere Art zu gärtnern in der Gemüseabteilung gestoßen. Und ansonsten immer schön einfach halten, angepasst. Das ist ja schön, ne? Wenn man nicht so viel übernimmt, kann man alles neu machen. Bei uns wachsen nur eigentlich trockenheitsverträgliche Stauden zum Beispiel oder außer das Schattenbeet. Da braucht man ja auch nicht so viel Trockenheitsverträgliches. Ja, also das ist eigentlich alles über Bücher entstanden. Und dann ab dem zweiten Jahr über Insta. Ne? Der Insta-Kanal, dieses Social-Media-Ding auf der Ebene, hat auf jeden Fall riesige, ich sag mal, Fenster geöffnet, in die man reinschauen konnte. Und dann viele Schlagworte ergeben, die man dann wieder recherchieren konnte. Und ja, war so ein richtiger Bildungsgang.
Ja, auch der Austausch mit anderen Gärtnerinnen. Ja. Wir merken es ja, wir sprechen ja auch heute mit dir.
Ja.
Aber die eigenen Erfahrungen zu teilen, ist ja auch immer schon sehr wertvoll, aber auch eigene zu machen. Also wir lernen oder hören das immer wieder von anderen Gärtnerinnen, die sagen, ich kann euch was weitergeben, aber man muss auch einfach ausprobieren. Also für sich selber schauen, was funktioniert bei mir im Garten. Was ist auch genau dieses Stichwort, die eigene Art zu gärtnern? Das hast du eben auch gesagt, was passt eigentlich zu mir? Und du hast eben auch das Thema Mischkultur schon mal erwähnt. Das ist doch auch so der Fokus, den du auch so ein bisschen verfolgst für deine Gemüsebeete, oder?
Ja, ein bisschen ist gut. Also da steckt viel Recherche drin und Umsetzungswille. Und wir sind richtig auf Mischkultur und Fruchtfolge sozusagen, weil es einfach auch einfacher ist. Also erstmal nicht. Erstmal ist es natürlich sehr schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen und braucht viel Geduld und Zeit, um das sich alles zu erschließen. Aber dann ist es halt nach hinten raus einfacher. Wir gärtnern nach der alten Anbaumethode, nach Gertrud Frank. Das ist eine Ikone sozusagen im biologischen Gärtnern. Und lebt auch schon nicht mehr, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und die hat das halt so mit dem Kreislauf der Natur, nicht so Permakultur, schon, also da muss man ja immer die Unterschiede machen. Das weißt du ja, du hast ja schon genug Menschen interviewt. Also natürlich, ja, es läuft alles, alles bleibt im Garten und man nutzt alles, was man hat und verbessert die Struktur durch das Gegebene. Aber jetzt nicht irgendwie mit Hügelbeeten und so weiter, wie es in der Permakultur halt auch ist. Sondern du planst einmal richtig und weißt dann aber, wenn du dich entscheiden müsstest, schon, was in 10 Jahren wo wächst. Und musst nicht jedes Jahr irgendwie dich neu orientieren, gucken, oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht dahin pflanzen, was mache ich denn jetzt damit? Und so, ich wollte niemals jedes Jahr von Neuem diese Recherche irgendwie angehen und mich da hinsetzen und 4 Wochen für den Beetplan brauchen, das nervt ja auch dann irgendwann, also mich.
Ja, wir kennen das ja ganz gut, das ist ja auch so ein bisschen unser Steckenpferd, Mischkultur, Beetplaner, weil genau das bei vielen Gärtnerinnen auf jeden Fall ein Thema ist und wir auch gemerkt haben, dass einfach das so schade ist, wenn man anfängt zu gärtnern und dann, ich sag mal, man möchte biologisch gärtnern, versucht das und das haut nicht so hin. Und das ist immer so schade, wenn man sich schon dafür entscheidet zu gärtnern und dann eine schlechte Erfahrung macht oder beziehungsweise schlechte Erfahrungen gehören ja immer dazu. Ne? Das ist ja ein Teil der Natur. Aber die Freude am Gärtnern ist halt wichtig. Ne? Und auch zu lernen, wie kriege ich die eigentlich? Und ich sag mal, 80% klappen meistens, 20% klappen halt nicht. Aber das muss man auch erstmal so ein bisschen erleben.
Ja, ich glaube auch, wenn man seinen Fahrplan hat, dann kann man Fehler auch besser wegstecken, weil dann weiß man ja auch, was man optional vielleicht verändern kann.
Ja, und dass es halt manchmal in einem Jahr viele rote Beete gibt und dafür keine Tomaten und im nächsten Jahr ist es einfach genau umgekehrt. Genau. Apropos Gemüsearten, was baut ihr denn so an? Habt ihr da so, ich sag mal, Schwerpunktgemüse, die ihr immer anpflanzt, weil ihr die gerne mögt? Macht ihr ein buntes Durcheinander oder nur Tomaten, nur Gurken? Also wie macht ihr das?
Also dadurch, dass wir die Reinmischkultur anbauen, haben wir schon eine Diversität auf dem Acker. Also klar, man könnte jetzt auch alle vier Reihen irgendwie in die Tomate setzen als Starkzehrer, aber das ist jetzt nicht so Sinn der Sache bei uns. Wir versuchen, alles Mögliche auszuprobieren und jetzt im 2019? Ja, also seit 2019 haben wir den Garten, wir sind ja auch noch nicht durch im Ausprobieren. Ne? Wir möchten immer wieder was Neues entdecken und erfahren, deswegen würden wir nie jetzt irgendwie 20 Quadratmeter nur Tomaten anbauen, wenn sie auch sehr lecker sind und auch zum Lieblingsgemüse gehören. Aber ansonsten wächst bei uns eigentlich alles Gängige und auch in den Reihen dann durch die Mischkultur auch noch nicht nur die Rote Beete-Reihe, sondern oder nicht nur die Kohlreihe, da wächst dann noch der Salbei dazwischen. Also wir haben schon einen bunten Acker, wenn man drauf schaut. Erbsen, Bohnen, Tomaten, Gurken, Kürbis, Zucchini, Rote Beete, Salate, diverse Salate, Kräuter gehören überall mit rein, essbare Blüten sind mit auf dem Acker vertreten und ich habe mit Sicherheit jetzt zig Sachen vergessen. Zwiebeln, Knoblauch, Möhren, verschiedene Sorten und jetzt Paprika kommen wir jetzt das erste Mal dazu dieses Jahr. Ja, so halt.
Stichwort Sorten, da gehe ich direkt auch mal drauf ein. Wie wählst du denn deine Sorten aus? Es gibt ja GärtnerInnen, die gerne zum Beispiel nur alte Sorten anbauen. Manche probieren jedes Jahr gerne auch mal exotischere Sachen. Wie suchst du denn deine Sorten aus?
Nicht lachen, okay? Also abgesehen davon, dass ich auch samenfestes Saatgut bevorzuge und viel über Direktsaat arbeite. Also samenfest muss es sein, dann achte ich darauf, dass es irgendwie regional ist. Also ich bevorzuge Saatgut, was in unserem Berliner Brandenburger Sandboden schon mal gewachsen war als Pflanze und von dort entnommen wurde, weil ich mir dann halt denke, und man das ja auch immer wieder liest, dass das Erbgut sozusagen sich an die Bodenbeschaffenheit erinnert. Mhm. Also wir haben ja auch im was das biologische und samenfeste Saatgut angeht, Großdealer, sag ich mal. Ne? Also die berühmten, berüchtigten. Und da bestelle ich auch mal Saatgut. Aber wenn man bei uns in die Hofläden geht, dann findet man immer so kleine Aufsteller von Keimzelle. Keimzelle ist Samenbau Nordost, glaube ich, heißen die, unter denen laufen die. Und damit habe ich wirklich die beste Erfahrung gemacht. Also die sind halt wirklich in diesem sandigen Boden gewachsen. Und die packe ich bei mir überall per Direktsaat hin. Und das hat jetzt, wenn ich schon mal einen Schnitt ziehen kann, das beste Ergebnis in Sachen Wachstum und Keimfähigkeit. Weil andere Sachen, da merkt man dann schon irgendwie, oder auch wenn man sich manchmal Gemüsesetzlinge bestellt, habe ich auch getan. Also zum Beispiel bin ich kein Anzuchtfan und habe auch nicht die guten Fenster, also überlasse ich das bei Tomaten zum Beispiel den Profis. Dann habe ich da mal einen ganzen Rutsch, dachte, dann probiere ich das alles mal aus. Und dann habe ich schon gemerkt, dass der Kohl eher mickert, weil er aus dem satten Boden irgendwie hier rüber online zu uns gekommen ist. Also da würde ich dann wieder auf unsere regionalen Saatgutgeschichten zurückgreifen. Und was die Sorten angeht, da wird man ja teilweise erschlagen.
Und Qual der Wahl.
Ja, genau. Und da ich mir jetzt über lauter fancy Bezeichnungen den Geschmack nicht herleiten kann, ist der für mich auch nicht ausschlaggebend erstmal, sondern werde ich ja dann schmecken, wenn es soweit ist. Ich stehe auf so bestimmte, also einfach lustige Bezeichnungen.
Lustige Sortennamen.
Lustige Sortennamen, ja. Also ich finde eine Paprika, die Liebesapfel heißt, oder eine Buschbohne, die Berliner Markthalle heißt, einfach sympathisch. Und unsere Gurke heißt Tanja, wie ich. Also es wurde mir von der Community vorgeschlagen und schmeckt und wächst gut. Also.
Eine der beliebtesten Gurkensorten.
Ja, lustig, ne? Ja, und dann gibt es halt so, ja, dann habe ich Penis-Amaranth habe ich zugeschickt bekommen zum Beispiel. Oder, ja, lustige Kürbisnamen, die ich jetzt hier nicht nenne, sonst komme ich direkt in Verruf.
Ja. Okay, also auf jeden Fall auch ein lustiger Garten, wo du so ein bisschen schaust, um das nochmal zusammenzufassen. Für alle, die in Berlin oder um Berlin wohnen, gibt es da auch auf jeden Fall einen Tipp für das Saatgut. Und sonst einfach mit Freude die Sorten auswählen. Und bei den Tomaten hast du jetzt gesagt, du ziehst nicht so gerne an. Da gibt es ja die oder die GärtnerInnen, die machen das mal so, mal so. Baust du die denn im Freiland oder in dem Gewächshaus, was ihr habt?
Ausschließlich Freiland.
Ah, okay.
Ja, es wurde mal gesagt, es hat mir mal ein Insta-Profil hat mir mal gesagt, Tanja, so wie ich dich einschätze, hast du auf jeden Fall irgendwann ein Gewächshaus. Und ich sage nein. Also ja, jedes Frühjahr, wenn sich dann hier die Fensterbänke füllen und ich mir denke, oh, jetzt würde ich auch alles gerne irgendwie dahin karren und hier zu Hause weg haben, bin ich kurz mal traurig. Aber ansonsten ist mir das... scheint es mir auch ein Zeitfresser zu sein und den muss man schützen und dann die Sonne zu heiß ist und dann müssen die Fenster geputzt werden und dann muss man es sichern, weil der nächste Sturm wieder angesagt ist. Ich würde sagen, bisher kommen wir gut ohne klar und ich brauche es nicht.
Hast du denn da, also auch nochmal bei den Sorten, Tomaten, die du jedes Jahr anbaust, weil du weißt, die funktionieren gut im Freiland?
Ja, da habe ich gerade einen... Post zugemacht, da habe ich nochmal rumgefragt. Also es gibt, ich kann die noch nicht so auswendig, ne? Wenn ich dir das jetzt hier so nenne, dann würde ich lieber sicherheitshalber nochmal raufschauen. Aber es kommt ja auch aufs Jahr an. Also wir haben vor zwei Jahren auch nur Freilandresistente oder braunfäuleresistente Tomaten hingesetzt. Die haben trotzdem bei diesem regnerischen Wetter von zwei Jahren alle, also es hat sie relativ spät.
Das war schrecklich, das Jahr.
Hat sie alle irgendwann dahin gerafft. Und letztes Jahr sind selbst die nicht, also so wie Green Zebra, nicht unbedingt Freiland deklariert, trotzdem bis zum Ende super geworden. Aber ich habe so Quellen. Also wenn ich bei Biogärtner Herb zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, die haben auch eine Insta-Seite und die sind so herzlich und so verlässlich mit ihrem Kontakt und ihrem Gemüse, mit ihrer Gemüselieferung. Gut sortiert sind sie auch, da haben sie extra eine Sparte für Freilandtomaten zum Beispiel. Und jetzt, es gibt auch ganz gute Gartenbücher. Der kleine Horrorgarten hat zum Beispiel gerade ein Hochbeet-Buch geschrieben. Und da sind richtig Freiland geeignete Tomaten nochmal aufgeführt. Jetzt muss man halt schauen, ob man die halt vorgezogen auch bekommt oder nur als Saatgut, wenn man nicht anziehen möchte. Aber sind schon wertvolle Tipps. Es gibt ja viele, die kein Gewächshaus haben.
Ja. Ja, Anzucht auf der Fensterbank ist auf jeden Fall auch ein Thema bei uns in der Community, haben wir gemerkt. Wir hatten jetzt auch einen Gartenkongress genau zu diesem Thema. Wie kann ich eigentlich zu Hause gut anziehen? Weil viele haben ja nicht unbedingt ein Gewächshaus. Ne? Also es sind ja die glücklichen Gärtnerinnen unter uns, die sowas haben, die auch die Zeit dafür haben und das gerne bewirtschaften. Wir haben aber auch gemerkt, dass das Thema Freilandtomaten bei vielen wichtig ist, weil man hat halt manchmal auch keinen Unterstand oder so und möchte einfach gerne Tomaten anbauen. Das ist ja eins der Lieblingsgemüse von Gärtnerinnen. Genau. Und wir haben jetzt auch ein Freilandtomaten-Set zum Beispiel deswegen zusammengestellt, einfach aus dem Grund. Und Viva Grande, vielleicht ein Tipp für dich, ist bei ganz vielen eine sehr beliebte Tomatensorte, weil die immer sehr gut auch funktioniert als Fleischtomate im
Freiland. Die sind nämlich so selten. Deswegen hatte ich den Post gemacht, ob mir mal jemand Fleischtomaten nennen kann fürs Freiland. Genau, und die Viva Grande, die stand da auch drunter.
Ja, und vielleicht noch ein Tipp, den ich auch direkt hier in diese Podcast-Folge einbringen kann. Ja. Grandmother's Heart, das ist eine alte Sorte. Zum Beispiel bei Tatgut Patrick Kaiser bekommt man die auch. Er ist auch ein Sortenschützer und die haben wir letztes Jahr angebaut bei uns im Garten und unsere größte Tomate war über ein Kilo.
Freiland.
Wir haben auch nur Freiland. Ja, okay. Wir haben so einen kleinen Acker und unglaublich lecker, wirklich. Also ich liebe ja Fleischtomaten, muss ich sagen, das sind meine Lieblingstomaten und die war auch total vielfältig und so stark im Geschmack. Nicht so wässrig, sondern sehr, sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die war auch riesig. Also die ist Der hatte fette Stämme als Zweige und so, es war toll.
Und die hast du dann vorgezogen? Oder ja, hat er also der hat Saatgut, der Patrick
genau.
Kaiser.
Genau, vielleicht findest du jemanden, der das uns für dich anzieht oder macht genau diese. Also ich mache die Anzucht auch selber und die sind auch sehr, also ich habe letztes Jahr meinen Fokus auf verschiedene Tomatensorten gelegt, also einfach mal ausprobiert und fand das auch schon so toll, wie die bei der Anzucht alle unterschiedlich aussahen. Also die kleinen Blättchen waren dann mal haarig und rund oder zackig und genau, also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn jemand Lust hat anzuziehen, ist das vielleicht was Passendes, was man
so. Und du magst kleine Tomaten gar nicht so gerne? Die oder also.
Doch, auch, aber wenn ich sag mal, wenn ich mich entscheiden müsste, wären das eher die großen. Und wir haben aber auch zum Beispiel die Black Cherry, heißt die, glaube ich, letztes Jahr angebaut, auch im Freiland. Die gibt es auch öfters als Jungpflanze, habe ich gesehen. Und die hat auch sehr gut funktioniert. Die ist auch so ein bisschen so würzig, süß und die ist halt so lila-schwarz und auch sehr lecker. War auch sehr reich. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, super. Ich habe direkt mitgeschrieben. Also ein paar Plätzchen haben wir nämlich noch offen. Ich wollte noch nach anderen Quellen schauen, weil ich nicht nur die gleichen Sachen immer anbauen wollte. Und was die Namen angeht und ich nicht so fit bin, ist, weil ich mich da ein bisschen verwöhnen lassen. Ich habe die letzten Jahre, hat eine Frau aus der Insta-Community so liebenswürdigerweise für mich mit angezogen und mir dann einfach immer alles rübergereicht. Und ich habe am Anfang auch noch die Beschriftungen da gehabt und irgendwann nicht mehr. Und kann die genau beschreiben, wie sie alle aussahen, aber habe nicht mehr alle Sorten auf dem Schirm. Die Primabella, die ist auf jeden Fall auch, das weiß ich, die ist auch mittelgroß wenigstens und Freiland geeignet. Und diese kleinen, wie heißen die, Golden Current oder so, ich weiß gar nicht, wie es ausspricht.
Die habe ich auch schon mal angebaut.
Ja, die finde ich auch toll. Die ist so ergiebig und auch wirklich, die hat alles mitgemacht. Mit Kindern braucht man halt Naschtomaten auch, ne?
Ja. Ja, ich überlege gerade, letztes Jahr haben wir auch eine Sorte angebaut, die hatte unzählige, also wirklich, da hast du auf die Pflanze geguckt und das waren 300 Blüten und die hatte auch so kleine rote
Murmel vielleicht?
Ja, das kann
die
sein.
Die ist auch so ergiebig und Freiland als kleine.
Ja, das kann sehr gut sein. Also Tomaten, man merkt, das ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man drin versinken. Wir haben auch letztes Jahr mit der Ute Studer zum Thema Tomaten eine Podcast-Folge aufgenommen, falls sie noch jemand nicht kennt. Wirklich sehr interessant, weil die Ute hat auch ein Buch drüber geschrieben, wie andere Gärtnerinnen so Tomaten anbauen, da gibt es welche, die bauen das auf irgendwie 2 Zentimeter irgendwie Humus an, auf Stein oder so, ohne zu gießen. Also da gibt es auf jeden Fall sehr interessante Beiträge. Kannst du dir auch mal anhören? Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Findet man auch bei unseren Folgen. Genau, ich gehe mal weiter, ein bisschen weg vom Thema Tomaten. Was ist dir denn so beim Gärtnern wichtig? Also ich hab jetzt gehört auf jeden Fall, dass ihr so euer Ding machen könnt, das auch passt, dass es auch nicht so mega aufwendig ist mit Gewächshaus und Co. Also worauf legst du Wert beim Gärtnern?
Also ich lege Wert auf Quality Time neben der ganzen Arbeit. Also es ist ein bisschen dem geschuldet, dass ich das alles weitestgehend alleine plane und durchführe und natürlich auch trotzdem noch arbeite und zwei Kinder habe. Und ich kann immer die Hilfe meiner Kinder in Anspruch nehmen. Mein Sohn hat die goldene Hand für die Aussaat. Mein Mann packt überall mit an, wo meine Muskeln nicht reichen und versorgt uns unfassbar gut, indem er meine Ernte kocht. So. deshalb sollte es alles irgendwie pragmatisch und trotzdem schön sein. Also ich mag es zum Glück wild und ein bisschen verwunschen außerhalb des Gemüseackers. Und das hilft. Also wenn man die ganze Planung so anlegt, dass es einfach alles nicht so steril sein muss oder viel Wasser und viel Pflege braucht durch ewiges Jäten. Und wenn man einfach der Natur ein bisschen mehr Chance gibt, hat man automatisch mehr Zeit für sich. Und ich glaube, das ist so die Philosophie, die wir fahren mittlerweile.
Also auf jeden Fall naturnah.
Ja, naturnah.
Höre ich da auch raus. Und passend. Ja, wir glauben auch, also wir merken auch, dass es immer mehr weg von diesem Liegewesen Schrebergarten geht in Richtung Anbau, selbsteigenes Gemüse anzubauen und so weiter. Das finde ich ganz schön, dass man das so beobachten kann.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dafür ist halt Social Media auch gut, ne? Wenn man hat einen größeren oder einen weiteren Blick als nur die Nachbargärten, die ja dann irgendwie als Modell dastehen. Wenn man als Laie da anfängt, schaut man ja links und rechts, wie machen die das? Und wenn man aber halt die richtigen Berater hat oder eine Auswahl hat, dann kann man schon auch allumfassender alles viel besser verstehen. Mhm. Also es sind ja alles Kreisläufe.
Ja, und auch mal zu gucken, also da bin ich wieder ganz beim Zaungeplauder, also man lehnt sich über den Zaun und guckt, wie machst du das eigentlich? Vielleicht auch nochmal der Tipp, falls ihr Zuhörerinnen das noch nicht wisst oder du auch nicht, wir haben ja auch in der Früht-App eine Community-Sparte, wo man reingucken kann. Das ist ähnlich wie Social Media so ein bisschen, ne? Also man sieht, was machen eigentlich gerade anderen, was haben die so für Gartentipps, also ist quasi Social Media für Gärtnerinnen. Und da haben wir auch gemerkt, dass es so interessant ist, was andere machen, weil man das selber sich so gar nicht, irgendwie, da wäre man nie drauf gekommen, was es für Ideen gibt oder wie Leute Sachen anbauen oder welches Gemüse dieses Jahr irgendwo, zum Beispiel bei mir in der Region auch gut funktioniert hat oder so. Das finde ich auch mal ganz spannend. Also auch nochmal der Tipp, da kann man auf jeden Fall auch mal reingucken. Und wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, sind wir auch schon am Ende unseres Zaungeplauders angekommen, Tanja. Zum Schlusswort würde ich dir gerne nochmal das Wort übergeben. Wenn du einen Tipp noch geben könntest an alle, die jetzt zuhören zum Thema Gärtnern, was wäre das denn
für ein Tipp? Überlegen. Also wenn ihr genauso struggelt, Probleme habt mit dem jährlichen neuen Anlegen eines Gartenplans, dann befasst euch mit der Reihenmischkultur nach Gertrud Frank. Die ist sowohl auf Hochbeeten als auch auf dem Acker umsetzbar. Dann spart ihr euch nach hinten raus Zeit und lasst der Natur ein bisschen freien Lauf in eurem Garten, dann habt ihr ihn auch.
Sehr schönes Schlusswort. und wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo kann man das dann, also wie finden wir dich?
Man findet mich ausschließlich bei, also Social Media technisch ausschließlich unter Glückshalm mit Umlaut UE geschrieben. Und da kann man dann schauen, wie ich das so umsetze. Ich berichte auch über die Reihenmischkultur, wie wir sie anbauen und stelle auch Pflanzpläne bereit und auch den ein oder anderen Sortennamen.
Also, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, dann findet ihr die Tanja auf Social Media. Auch dann könnt ihr auch übers Jahr mal schauen, wie sich ihr Garten dieses Jahr so entwickelt. Und auf jeden Fall sagen wir vielen Dank, dass du heute zu Gast bei uns warst und hoffentlich auf bald.
Ich danke auch, eine interessante Erfahrung.
Dann war es das für heute mit der Hamm in dem Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wie ihr gehört habt, gibt es jetzt ja auch einiges in der Früht-App, in der Community, worüber man sich austauschen kann. Und wenn ihr vielleicht auch Probleme mit eurer Beetplanung habt, dann schaut doch auch mal vorbei. Da könnt ihr auch eure Beete in Mischkultur bei uns in der Früht-App planen. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Und auf jeden Fall wünschen wir euch dann jetzt schon mal einen guten Start in dieses Gartenjahr. Viel Spaß bei der Gartenplanung und bis zum nächsten Mal.